Zeilenwechsel, der Podcast mit Tine. Für alle Mädchen und Frauen, die sich jeden Tag ihren Ängsten stellen. Ihr seid der beste Beweis dafür, dass es keine Krone braucht, um eine Königin zu sein. Kapitel 1, Sophia. Ist das Blut? Abrupt bleibe ich vor der angelehnten Tür der Toilettenkabine stehen und betrachte die rot verschmierten Spuren. Fingerabdrücke, nur wenige Zentimeter über dem Griff, nachdem ich gerade meine Hand ausgestreckt habe. Instinktiv weiche ich zurück und remple dabei jemanden an. Eine junge Frau ist hinter meinem Rücken aufgetaucht, aber sie scheint weder meine Entschuldigung noch den Rempler mitbekommen zu haben. In einem Paillettenkleid, so funkelnd wie eine Diskokugel über der Tanzfläche des Clubs, torkelt sie an mir vorbei und verschwindet in die letzte freie Kabine. Ich richte meinen Blick wieder nach vorne, starre die roten Schlieren an, für die es vermutlich eine ganz harmlose Erklärung gibt. Trotzdem kommt mir der Anblick irgendwie bedrohlich vor. Deplatziert in einem der exklusivsten Clubs Skandinaviens. Als würden Celebrities nicht menstruieren. Mein Instinkt, vielleicht ist es auch Neugierde, lässt mich vorsichtig an die helle, mit Stuck verzierte Tür klopfen. Hallo, ist jemand da drin? Keine Antwort oder sonst eine Reaktion. Alles, was ich höre, sind gedämpfte Bässe elektronischer Musik, Pinkelgeräusche und der Abzug einer Klospülung. Rechts von mir öffnet sich die Tür und es treten zwei Frauen heraus. Eine davon kommt mir auf Anhieb bekannt vor, Jessica Sörensen, die Ermittlerin aus der True-Crime-Serie Missing, über einen reichen Erben, der auf einer Studentenparty spurlos verschwindet. Alva und ich haben jede Staffel gemeinsam durchgesuchtet, bis die Serie zu meiner eigenen Realität wurde. Mit mir und meiner besten Freundin als Hauptakteurinnen. Nur, dass ihr letzter Aufenthaltsort keine Party, sondern der königliche Palast war. Das Kichern der beiden Frauen reißt mich aus meinem Gedanken. Die Schauspielerin und ihre Freundin wanken zu den Spiegeln. Ich höre, wie sie ihre Hände waschen und über einen Typen reden. Dann, wie die Musik kurz lauter und wieder leiser wird, während ich einen Blick durch den Türspalt der Kabine wage und jemanden am Boden entdecke. Eine Frau, mit dem Rücken an die schwarz tapezierte Wand gelehnt, den Kopf nach unten geneigt, sodass ihr blondes Haar wie ein Vorhang ihr Gesicht verdeckt. Sie ist vermutlich nur betrunken und schläft ihren Rausch aus. Nicht gerade der glamouröseste Platz, um wieder auszunüchtern. Aber ich kenne das. In meiner Partyzeit bin ich selbst schon an den seltsamsten Orten aufgewacht, ohne jede Erinnerung daran, wie ich dorthin gelangt bin. Das Blut an der Tür ist vielleicht gar nicht von ihr. Und wenn doch, wenn sie verletzt ist oder eine Alkoholvergiftung hat und Hilfe braucht, Miss Disco-Kugel, mit der ich eben zusammengestoßen bin, kommt aus der Toilette gestolpert. Kurz spiele ich mit dem Gedanken, sie anzusprechen. Wenn die Frau wirklich Hilfe braucht, will ich nicht alleine sein. Aber Miss Disco-Kugel geht, als würde sie auf einem Drahtseil balancieren und jeden Moment abstürzen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich lasse es also bleiben, hole tief Luft und schiebe die Tür vor mir nach innen auf. Langsam und vorsichtig, bis sie von etwas gestoppt wird. Dem Bein der Frau, die noch immer keine Reaktion zeigt. Auch nicht, als ich die Tür ein Stückchen weiter aufdrücke. Weiter und weiter, bis ich mich durch den Spalt schieben und einen Schritt über sie hinweg machen kann. Mein Blick scannt ihren Körper nach Verletzungen ab. Ihre nackten, schlaff herabhängenden Arme, ihre Hände und die mit Blut benetzten Finger, ihre entblößten, ausgestreckten Beine. An einem ihrer Füße fehlt ein Schuh. Ich entdecke eine schwarze Sandalette mit roter Sohle neben der Toilette und auf dem zugeklappten Deckel einen kleinen Spiegel mit weißen Pulverresten. Daneben ein dünnes, goldenes Röhrchen. Und Blutstropfen. Nicht gut. Hartschluckend hocke ich mich zu der Frau auf dem beige marmorierten Fußboden und lege meine Tasche neben mich. Als ich ihr Haar zur Seite schiebe, um zu überprüfen, ob sie noch atmet, entdecke ich weitere Blutspuren. Unter ihrer Nase, auf ihren Lippen, ihrem Kinn und dem Ausschnitt ihres Kleides. Hat sie eine Überdosis? Ist sie tot? Mein Herz schlägt schneller, fängt an zu rasen. Blut rauscht in meinen Ohren und Adrenalin durch meine Adern. Hastig presse ich meinen Zeige- und Mittelfinger gegen den Hals der Frau, suche ihren Puls. Ihre Haut fühlt sich kühl an, aber nicht kalt. Es dauert eine gefühlte Ewigkeit, bis ich endlich ein leichtes Pulsieren unter meinen Fingern wahrnehme und erleichtert aufatme. Sie lebt. »Hey du!« Ich rüttle an ihren schmalen Schultern. Erst sanft, dann etwas fester. Wenn sie noch ansprechbar ist, wäre das ein gutes Zeichen. »Kannst du mich hören?« Sie stöhnt. »Wach auf!« Wieder nur ein Stöhnen. Ich hocke mich vor sie, schiebe meine Hand unter ihr Kinn, hebe vorsichtig ihren Kopf an und der Anblick ihres Gesichts lässt mich erstarren. Denn ich weiß, wer diese Frau ist. Durch meine Recherchen und Nachforschungen habe ich so viele Bilder und Videos von ihr gesehen, dass ich sie selbst jetzt erkenne. Trotz der erschreckenden Blässe, trotz ihrer beinahe blutleeren Lippen und den zurückgerollten Augen. Ihre bernsteinfarbene Iris ist fast vollständig unter den nur halb geschlossenen Lidern verschwunden. Das hier ist Prinzessin Linnea. Seit Wochen versuche ich, Kontakt zu ihr herzustellen, komme jedes verdammte Wochenende in die Stadt und lasse mich auf gut Glück in ihrem Lieblingsclub sehen. Nie war sie da. Und jetzt das, die sogenannte Party Princess, vollgedröhnt auf dem Boden einer Toilette. Das klingt wie einfallslose Headline zu einem ihrer zahlreichen Skandale. Ihrem vielleicht letzten, wenn ich nicht sofort Hilfe hole. Sie braucht einen Arzt. Wenn ich mein verdammtes Handy bei mir hätte, könnte ich jetzt einfach den Notruf wählen. Aber das musste ich ja an der Garderobe abgeben. Mir ist nicht wohl dabei, sie allein zu lassen. Aber eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Ich hole Hilfe, okay? Bitte, bitte versuch wach zu bleiben. Und nicht zu sterben, schießt es mir durch den Kopf. Ich ertappe mich bei dem absurden Gedanken, dass ihr Tod tragischer wäre als der eines anderen Menschen. Ich schüttle ihn sofort wieder ab. Dann richte ich mich auf. Ein kaum hörbares »Nicht« lässt mich verharren. »Geh nicht«, ihre Stimme ist ein kraftloses Flüstern, gefolgt von einem Geräusch, das eindeutig nicht von ihr kam. Eine Art Brummen oder Vibration. »Was ist das? Wo kommt das her?« »Es klingt wie ein Handy.« Was nicht sein kann, weil im Corona striktes Handyverbot gilt. Die Taschenkontrolle und der Metalldetektor am Eingang machen es unmöglich, ein Telefon hineinzuschmuggeln. Allerdings würde es mich nicht wundern, wenn die Mitglieder der königlichen Familie Sonderrechte hätten. Mein Blick sucht hastig den Boden ab und verharrt an einer beigen Klatsch. Nicht größer als ein Kuvert. Das Brummeln kommt eindeutig aus dieser Tasche, die mit geöffneter Klappe an ihrem Oberschenkel liegt. Hektisch greife ich hinein. Und als ich tatsächlich ein Telefon in der Hand halte, kann ich nur ungläubig aufs Display starren. Genau genommen auf das Kontaktbild von niemand Geringerem als Prinz Maximilian, dem Kronerben von Skonien, der beharrlich versucht, seine Schwester zu erreichen. Was mache ich denn jetzt? Soll ich drangehen? Nein. Seine königliche Hoheit wird warten müssen, denn die Prinzessin braucht ärztliche und keine royale Hilfe. Also tue ich das, was ich bei jeder anderen Person auch tun würde. Ich drücke ihn weg und wähle 112. Nach dem zweiten Klingeln meldet sich eine Frauenstimme, die mich fragt, was für einen Notfall ich melden möchte. Mein Blick wandert von Linea zu dem kleinen Spiegel und dem Röhrchen auf dem zugeklappten Klodeckel. Die Situation ist eindeutig. Hier ist eine junge Frau mit einer Überdosis Kokain. Sie blutet aus der Nase. Dass es sich bei der jungen Frau um Prinzessin Linea handelt, habe ich unbewusst für mich behalten. Ein Instinkt, den ich nicht erklären kann. Sie befindet sich auf der Damentoilette im Krona. Das ist ein Club am Hafen von Kronstedt, ergänze ich. Die Adresse müsste ich eigentlich auch kennen, aber sie will mir einfach nicht einfallen. Verdammt! Zum Glück scheint sie nicht nötig zu sein, denn die Frau am Telefon hakt nicht nach. Atmet sie? Fragt sie stattdessen mit ruhiger Stimme. Das Herz bleibt mir im Hals stecken, als ich die geschlossenen Augen der Prinzessin bemerke. Noch vor einer Minute waren ihre Lider geöffnet, wenn auch nur halb. Und sie hat gesprochen. Jetzt wirkt sie vollkommen leblos. Bitte nicht! Ich halte meine Finger unter ihre Nase und spüre nichts. Keine Wärme, keine Atmung. Oh Gott, nein. Mit zittrigen Fingern versuche ich, ihren Puls zu ertasten. Dann an ihrem Handgelenk. Wieder nichts. Sie atmet nicht mehr, keuche ich ins Telefon. Ich kann ihren Puls nicht fühlen. Der Rettungswagen ist unterwegs. Haben Sie schon mal Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt? Nein, noch nie. Dann stellen Sie jetzt das Telefon auf laut, legen Sie es neben sich und folgen Sie meinen Anweisungen. Druck lässt mir die Kehle eng werden. Panik droht mich zu lähmen. Tief Luft holend atme ich sie weg, stelle den Lautsprecher des Handys an und lege es auf den Klodeckel, damit ich beide Hände frei habe. Die Kabine ist gerade groß genug, um den reglosen Körper der Prinzessin vorsichtig in eine liegende Position zu bringen. Was soll ich tun? Frage ich mit bebender Stimme. Legen Sie Ihre Handbeine übereinander mittig auf den Brustkorb. Ich befolge die Anweisungen. Okay. Jetzt drücken Sie mit gestreckten Armen senkrecht im regelmäßigen Rhythmus von oben auf den Brustkorb. Wie oft? 100 bis 120 Mal pro Minute. Pro Minute? Wiederhole ich unsicher, obwohl ihre Anweisungen klar und deutlich waren. Aber ich habe jegliches Zeitgefühl verloren. Woher soll ich wissen, wie lang eine Minute ist? Fangen Sie einfach an, so fest wie möglich. Sie können dabei nichts falsch machen. Okay, nicht denken, einfach machen, sage ich mir. Dann fange ich an zu zählen und drücke dabei ihren Brustkorb nach unten. 1, 2, 3, 4. Ich drücke, 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 drücke. 5, 6, 7, 8. Ich drücke, 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 drücke. Wieder und wieder. Die Frau spricht weiter mit mir, versichert, dass ich das gut mache, dass durch die Herzdruckmassage das Gehirn weiter mit Blut und damit mit Sauerstoff versorgt wird, dass die Rettungskräfte auf dem Weg sind. Sie redet immer weiter, mit einer beruhigenden Konstanz. Doch allmählich geht mir die Kraft aus und meine hektische Atmung wird immer mehr zu einem Keuchen. »Ist jemand in ihrer Nähe, um sie abzulösen?«, fragt sie. Niemand, der nüchtern wäre, antworte ich schwer atmend. Dann halten Sie durch, das Rettungsteam ist jeden Moment da. Ich ignoriere das Brennen in meinen Armen und drücke weiter. Es dauert eine gefühlte Ewigkeit, bis endlich Hilfe eintrifft. Meine Arme fühlen sich taub an, als ich von einer Rettungssanitäterin und ihrem Assistenten abgelöst werde. Ich mache ihnen Platz, trete hastig aus der Kabine. Mit wild klopfendem Herzen schicke ich Stoßgebete ins Universum. Bitte lass sie nicht tot sein, bitte lass sie nicht tot sein, bitte lass sie nicht tot sein. Das ist doch Prinzessin Linnea, höre ich den jungen Mann noch sagen. Und dann geht alles ganz schnell. Keine Minute später wird Linnea mit einer Beatmungsmaske auf einer Rettungsliege aus der Toilette getragen. Ohne lange darüber nachzudenken, hole ich unsere Taschen, ihr Handy und auch den Schuh aus der Kabine. Das Kokain lasse ich liegen und eile ihnen hinterher. Zum Hinterausgang des Clubs, wo uns ein paar Mitarbeiter entgegenkommen. Manche bleiben schockiert stehen. Die meisten gehen unbeteiligt weiter. Vielleicht sind solche Einsätze an Wochenenden Alltag. Ich kenne Linnea nicht. Wer weiß, ob sie überhaupt wollen würde, dass ich bei ihr bleibe. Aber es kommt mir irgendwie falsch vor, sie jetzt allein zu lassen, obwohl sie in guten Händen ist. Aus irgendeinem Grund fühle ich mich für sie verantwortlich. Ich kann jetzt nicht nach Hause, ohne zu wissen, dass sie durchkommt. Und als ich gefragt werde, ob ich sie kenne, behaupte ich, eine Freundin zu sein und steige in den Rettungswagen. Kaum, dass wir losgefahren sind, vibriert das Handy der Prinzessin. Ich halte es noch immer in der Hand, starre aufs Display und sehe, dass Prinz Maximilian anruft. Diesmal hebe ich ab. Das war das erste Kapitel von Dark Cinderella, geschrieben von Anja Omer, erschienen im KISS Verlag von Rowold Polaris. In dem Buch geht es darum, dass Sophia ihre Freundin Alva sucht, deren letzter bekannter Aufenthaltsort der Skonische Palast war. Sophia bewirbt sich beim Skonischen Palast um eine Stelle, um dort eben ein bisschen hinter die Kulissen schauen zu können, um vielleicht rauszufinden, was mit Alva passiert ist oder sogar Alva zu finden, worauf sie natürlich hofft, dass es Alva immer noch gut geht, wird allerdings abgelehnt. Um trotzdem irgendwie einen Kontakt herzustellen, versucht sie immer wieder zu der Prinzessin Kontakt aufzunehmen, was ja nicht gerade von Erfolg gekrönt ist. Und durch den Besuch im Krona versucht sie, sie eben immer wieder anzutreffen, wozu sie unverhofft jetzt kommt und ihr gleichzeitig das Leben rettet. Was ich sehr schön finde im ersten Kapitel zu dem Thema Leben retten ist, dass die Autorin Tatsache hier angibt, dass wenn du nichts weißt, dann ruf die 112 an und sie helfen dir, was ja Tatsache komplett europaweit so ist. In diversen anderen Ländern ist die 112 auch schon mit übernommen worden, das stimmt. Und es gibt ja auch die sogenannte Telefonreanimation, die sind wirklich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte bei uns und unterstützen uns. Über das ein oder andere, zum Beispiel das Pulsfühlen, vor allem am Handgelenk, bin ich absolut nicht glücklich und über die fehlende Beatmung. Aber wenn ich jetzt damit anfange, ich glaube, dann wären wir heute definitiv nicht mehr fertig. Alles in allem ist das Buch echt schön geschrieben. Ich finde es gut zu lesen. Es gibt natürlich so ein paar Dinge, wo man sich denkt, ja genau, natürlich passierte das jetzt, aber es wäre ja kein Buch, wenn es nicht so wäre. Natürlich will man nicht irgendwelche langweiligen Geschichten lesen. Man muss in einem Buch ja auch auf wenige Seiten viel Erlebnis reinpacken. Deswegen kommt teilweise Schlag auf Schlag, das ist mir auch bewusst. Aber ich denke mir so, das ein oder andere Drama hätte man vielleicht ein bisschen anders machen können. Aber trotzdem, gerade so als Young Adult Buch finde ich es eigentlich wirklich schön. Natürlich kommt relativ gegen Ende des Buches auch mal wieder der Sex vor. Und ja, er ist teilweise wieder so beschrieben, wo ich mir denke, so muss es denn so sein? Aber der Großteil des Buches ist wirklich sehr schön geschrieben, sehr schön verpackt. Auch die Liebesszenen und dieses Näherkommen ist in vielen, vielen Situationen schön umschrieben. Man kann sich reinfühlen, man kann wirklich mitfühlen. Es kribbelt so ein bisschen unter der Haut und im Bauch und man kann mitfühlen, das ganze Buch über. In dem Buch wird immer die Sicht zwischen Maximilian und Sophia hin und her gewechselt, was ich persönlich auch interessant finde, weil man dann halt einfach gleich mehrere Seiten beleuchtet. Und es stört auch überhaupt nicht den Lesefluss, denn in der Zeit, wo Sophia wahrscheinlich ganz normale Dinge tut, kriegt man dann interessante Informationen von Maximilian und deswegen ist es auch vollkommen in Ordnung. Wie kommt Sophia am Ende nun in den Palast? Naja, dadurch, dass sie natürlich der Prinzessin das Leben rettet, ist ihr das Königshaus in gewisser Weise etwas schuldig und möchte sie natürlich auch dazu bringen, dass sie gewisse Vorfälle nicht an die Öffentlichkeit bringt. Deshalb kriegt sie dann doch einen Arbeitsvertrag, der gleichzeitig mit einer Verschwiegenheitsklausel kommt. In diesem Buch ist auch der Fall, den ich in der letzten Folge angesprochen hatte, dass die Protagonistin auch wieder dunkelhäutig ist, aber nachdem es nicht so extrem forciert wird, muss ich ja Tatsache auch ein, zwei Mal daran erinnert werden, zumal das ganze Buch in dem skandinavischen Bereich spielt, wo in meinem Kopf halt auch immer noch so diese typisch skandinavischen Leute rumrennen, wie man sie uns halt immer gezeigt hat. Deswegen habe ich auch schon in der letzten Folge erwähnt, dass ich kein Problem damit habe, darauf hingewiesen zu werden, wenn die Person dunkelhäutiger ist, wenn es nicht der Bereich ist, wo ich mir jetzt Dunkelhäutige vorstelle. Aber ich habe, wie auch dort erwähnt, ein Problem damit, wenn es so in dieser Opferrolle geschieht. Anja Omar weiß in dem Fall auch einfach, wovon sie schreibt. Darum, finde ich, kommt das in diesem Buch viel glaubwürdiger rüber und auch nicht so auf die Mitleidsschiene. Dark Cinderella ist der erste Teil einer Dialogie und es war Tatsache ein Spontankauf, weil ich gerade im Buchladen war und nichts anderes zu tun hatte. Dann hatte ich es mir mal mitgenommen, habe mir gedacht, probierst du es mal aus. Ich muss sagen, ich habe gerade Tatsache Lust auf den zweiten Teil. Das heißt, den werde ich mir demnächst auch irgendwann besorgen, wenn ich die anderen gefühlt 100 Bücher auf meinem Sub gelesen habe. Und dann werde ich das, denke ich, auch rezensieren. Ich hoffe, dass es mich mindestens genauso begeistert. Und ich will langsam auch wissen, was mit Alva los ist. Ob es Alva noch gibt oder ob Alva vielleicht doch nicht mehr existent ist. Und ich möchte auch, dass die Eltern von Alva endlich glücklich sein können oder zumindest Ruhe haben können, dass für sie die Frage endlich geklärt ist. Und ich wüsste gern, wie es mit der Omi von Sophia weitergeht, ob sie ihre Schulden getilgt bekommt, ob sie auch wieder entspannt leben kann. Wir werden uns überraschen lassen. Und diesmal bekommt ihr auch wieder das letzte Kapitel vorgelesen. Bis bald. Ciao, ciao. Kapitel 43. Sophia. Ich sitze auf meinem Bett und lese mir die Packungsbeilage der Wundsalbe durch. Dr. Nasir, bei dem ich gerade war, hat mir zwar gesagt, wie oft ich sie auftragen soll, aber das habe ich auf dem Weg in mein Zimmer schon wieder vergessen. Mein Kopf ist so voll von Maximilian, dass ich die Aufmerksamkeitsspanne einer Fruchtfliege habe. Ich hätte mir vielleicht auch ein Mittel gegen Herzrasen und übersteigerte Libido geben lassen sollen. So schön die Zeit mit ihm auch war. Sie hat mich leider kein Stück weitergebracht. Ja, ich bin Maximilian näher gekommen, vor allem emotional. Aber was bringt es mir, wenn er jetzt 3 Wochen weg ist? Ich hatte darauf spekuliert, dass er mich bei sich übernachten lassen würde. Vielleicht hätte ich endlich herausbekommen, was er mit Alva zu tun hatte. Weitere Fragen werden nun ohnehin 3 Wochen warten müssen. Denn ich kann mich schlecht am Telefon nach Alva erkundigen, direkt oder indirekt. Ich habe Angst, etwas in Maximilians Mimik zu verpassen, wenn wir uns nicht gegenüberstehen. Wenn wenigstens Linnea da wäre. Aber sie hat spontan beschlossen, ihren Bruder zu begleiten. Jetzt bleibt nur noch Alvi. Hoffentlich schaffe ich es heute, an sie heranzukommen und finde heraus, was... Ein Knacken lässt meinen Kopf hochfahren. Verwirrt horche ich in die Stille des Zimmers hinein und sehe mich um. Keine Ahnung, wonach ich überhaupt Ausschau halte. Mein Blick schweift zum Fenster, das ich zum Lüften auf Kipp gestellt habe. Das Geräusch kam vermutlich von draußen. Ich lese die Packungsbeilage weiter, bis es keine Sekunde später wieder zu hören ist. Dieses Knacken, das mir einem Klicken gleicht. Klick, klick. Es klingt mechanisch. Wie das Einrasten eines Schlosses. Des Schlosses meiner Tür. Klick. Meiner Tür. Oh, Scheiße. Ich reiße den Kopf herum, mir stockt der Atem, als ich mit weit aufgerissenen Augen beobachte, dass sich der Türgriff langsam nach unten bewegt. Wie von Geisterhand. Nur, dass ich nicht an Geister glaube. Angst katapultiert meinen Puls in die Höhe. Ich springe von der Matratze auf, hechte zur Küchennische und presse mich so fest gegen die Wand, dass ich jeden Knochen meiner Wirbelsäule spüre. Mir schlägt das Herz bis zum Hals, obwohl es gerade in Richtung Kniekehle gerutscht ist. Ich halte die Luft an, unterdrücke den Hilfeschrei, der sich aus meiner Kehle pressen will, damit wer auch immer hier gerade einbricht, mich nicht findet. Eine naive Hoffnung, so klein wie das Zimmer ist. Das Knarzen des Holzdielenbodens verrät, dass der Einbrecher sich nun in diesem Raum befindet. Und als die Tür ins Schloss gezogen wird, ist mir schlagartig bewusst, dass ich in der Falle sitze. Eine zweite Erkenntnis folgt sofort. Ich muss irgendwie aufgeflogen sein. Die Königsfamilie weiß es. Sie wissen, dass ich wegen Alva hier bin. Und sie haben jemanden geschickt, um zu verhindern, dass ich herausfinde, was mit ihr passiert ist. Haben sie mit mir das Gleiche vor? Werde ich verschleppt? Oder Schlimmeres? Panik rauscht durch meine Adern und windet sich wie ein Schraubstock um meine Rippen. Mein Brustkorb hebt und senkt sich hektisch, während kalter Schweiß meine Stirn überzieht. Bleib ruhig, Sophia. Atme. Atme. Jetzt nicht in eine Schockstarre zu verfallen, ist meine einzige Chance. Ich suche die winzige Küche nach Gegenständen ab, mit denen ich mich verteidigen kann. Mein Blick zuckt von der Pfanne, in der ich mir vorhin Rührei gebraten habe, zum Brotmesser auf dem Schneidebrett. Messer oder Pfanne? Das Knarzen kommt näher, immer näher, wird dann aber gedämpft vom Teppich neben dem Bett. Ich höre ein Rascheln, kurz darauf das Ratschen eines Reißverschlusses, vermutlich von meinem Schopper. Dann ein Knistern und Wühlen, das Klimpern eines Schlüssels, gefolgt von dem leisen Fluchen einer Männerstimme. Wo zur Hölle ist es? Es? Mein Brustkorb dehnt sich und der Schraubstock lockert sich, wenn auch nur wenige Millimeter. Ist der Typ gar nicht meinetwegen hier? Bin ich einfach nur das zufällige Opfer eines Diebstahls, bei dem es um Geld geht? Dann soll er bitte meine Tasche nehmen und verschwinden. Scheiß auf meine Bankkarte, meinen Ausweis und alles, was da sonst noch drin ist. Das Wichtigste habe ich bei mir, mein Handy, das in meiner hinteren Hosentasche steckt. Wenn der Typ merkt, dass es hier nichts zu holen gibt, würde er hoffentlich gehen. Es sei denn... Die Vibration meines Telefons verrät mich. Nein, 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 nein. Mit zittriger Hand finger ich nach dem Smartphone, um den Anrufer wegzudrücken. Doch es ist bereits zu spät. Schritte poltern in meine Richtung. Er hat mich bemerkt. Ich mache keuchend einen Satz zur Küchenzeile, lange nach der Pfanne und reiße sie von der Herdplatte. Gerade rechtzeitig, um mit beiden Händen den Griff zu umklammern, auszuholen und sie dem Typen mit Wucht entgegenzuschwingen, als er um die Ecke kommt. Ich habe gehofft, sein Gesicht zu treffen. Aber der Kerl ist ein Riese, mit verdammt guten Reflexen. Er wehrt meinen Angriff ab, indem er blitzschnell seinen Arm hebt, von dem mein Schlag scheinbar wirkungslos abprallt. Ich hätte tiefer auf seinen Schritt ziehen sollen. Aber jetzt ist der Überraschungsmoment verpufft und mein Fluchtweg von seinem großen Körper versperrt.
Gib mir das Foto und dir passiert nichts.
Ein schwarzes Tuch, das seine untere Gesichtshälfte vermummt, dämpft seine Stimme. Und durch die Sonnenbrille in Kombination mit dem tiefsitzenden Schirm der Basecap ist auch von seiner Augenpartie nichts zu sehen. Ich erkenne nicht mehr die Farbe seiner Haare. Oder ob er überhaupt welche hat. Sollte ich unbeschadet hier herauskommen, wird sich meine Täterbeschreibung lediglich auf seine Statur und die schwarzen Klamotten beschränken.
Welches Foto?
Das du aus der Truhe gestohlen hast. Wo ist es?
Aus der Truhe?
Mein Kopf schwirrt. Auf den Bildern war doch gar nichts zu sehen. Oder hätte ich genauer hinschauen müssen? Irgendetwas muss mir entgangen sein. Etwas, das es anscheinend wert ist, jemanden hier einbrechen zu lassen. Wie weit ist er bereit zu gehen, um sie, beziehungsweise ein ganz bestimmtes davon, zurückzubekommen? Er müsste lediglich die Schublade meines Nachttisches öffnen. Gott, warum habe ich sie nicht abfotografiert und anschließend verbrannt? Verdammt!
Zwing mich nicht, dir weh zu tun.
Er kommt auf mich zu. Ich schlucke. Mir wird schlecht, aber ich kämpfe die Übelkeit nieder. Doch gegen die Angst bin ich machtlos. Sie flutet meinen Körper, verschleiert meine Sicht. Aber ich kann immer noch klar denken. Ihm die Fotos zu geben, ist keine Garantie dafür, unbeschadet hier rauszukommen. Womöglich sind die Fotos sogar meine Lebensversicherung. Wenn ich doch nur wüsste, was auf ihnen zu sehen ist. Immerhin habe ich jetzt einen Plan und gehe in der Hoffnung, dass mir der maskierte Mann folgen wird, rückwärts.
Woher weiß ich, dass du mich in Ruhe lässt, wenn ich es dir gebe?
Frage ich mit einem Zittern in der Stimme. Aber darauf geht er nicht ein.
Du hast 3 Sekunden, mir zu sagen, wo du es versteckst. Aber zuerst gibst du mir dein Handy.
Mein Handy?
Ich blinzle. Her damit, nicht, dass du auf dumme Gedanken kommst. Die Idee, heimlich den Notruf zu wählen, ist mir gar nicht erst gekommen. Und jetzt ist es zu spät.
Scheiße. Gib es mir, jetzt!
Befiehlt er und fängt an zu zählen.
1.
Ich fasse hinter mich, aber nicht, um mein Handy aus der Gesäßtasche meiner Jeans zu holen, sondern weil ich an das Messer auf dem Schneidebrett kommen will.
Kommen muss.
Soweit der Plan, der sich durch seine Anweisung tatsächlich besser umsetzen lässt. Nur droht die Angst, dass er mich durchschaut, mich zu lähmen, wenn ich seine Blickrichtung doch nur ahnen könnte.
2.
Er tritt näher, was mir gelegen kommt. Denn je geringer der Abstand zwischen uns, desto größer meine Chancen, dass er den Messerangriff nicht kommen sieht. Hinter meinem Rücken taste ich nach dem Griff, komme aber nicht dran. Es fehlen nur wenige Zentimeter, die ich mit einem halben Schritt nach hinten überbrücke.
3.
Endlich bekomme ich den Griff zu fassen und lasse das Messer vor mir durch die Luft fahren. Als der Typ es bemerkt, hat die Klinge ihn bereits erwischt und schneidet quer durch die Innenfläche seiner Hand, die er nach mir ausgestreckt hatte. Blut tritt aus der Wunde. So viel Blut, dass ich mich kurz frage, ob ich seine Pulsader getroffen habe.
Verdammtes Miststück!
Zischt er und ballt die Hand zu einer Faust, aus der das Blut tropft. Ich zögere nicht, sondern nutze die wenigen Sekunden, die er von der Wunde abgelenkt ist, um mich mit dem Messer an ihm vorbeizuquetschen.
Bleib hier!
Er bekommt meinen Arm zu fassen. Aber ich reiße mich los, kugle mir dabei gefühlt die Schulter aus. Dann stolpere ich weiter. Vorbei am Bett, Richtung Tür, von der ich keine Armlänge mehr entfernt bin. Meine Finger haben sich fast um den Griff geschlossen. Es sind nur noch Zentimeter. Da packt mich der Typ im Nacken und schleudert mich wie eine Puppe durch den Raum. Das Messer fliegt mir aus der Hand und mein Gesicht prallt gegen die Kante des Bettgestells. Mein Schrei wird von dem Schmerz, der in meinem Schädel explodiert, übertönt. Heiße Nässe rinnt meine Schläfe hinab, über meine Wange und in meinen Mund. Ein metallischer, salziger Geschmack breitet sich auf der Zunge aus. Ich sehe Punkte vor meinen Augen tanzen, die sich zu einem schwarzen Tunnel formieren. Immer dichter, immer enger. Meine Lider werden schwer.
Bleib wach, Sophia. Öffne die Augen.
Blinzelnd schüttle ich den Kopf in dem Versuch, den Nebel zu vertreiben. Mein Zimmer hat jegliche Konturen verloren. Es kippt und schwankt wie ein Boot auf rauer See. Benommen versuche ich, irgendeinen Fixpunkt zu finden. Dieser Mann. Er ist das Erste, was ich wieder klar sehe. Das verfickte Arschloch, das hier eingebrochen ist. Er hat sich über mich gebeugt. Er streckt die Hände nach mir aus. Ich werde sterben. Oh Gott, ich werde sterben.